Das ist natürlich schon auch ein feministisches Thema, mhm, und ein Thema, das vor allem jetzt Frauen oder weiblich gelesene Personen auch begleitet. Und die meisten Frauen fühlen sich auch ganz stolz und super, wenn sie
nichts essen.
Wenn sie nichts essen den ganzen Tag. Ja? Und dann kommt so, ah, wir gehen heute Pizza essen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen.
Herzlich willkommen zur 24. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil mein Gast heute Cornelia Fichtel ist, Ernährungspsychologin, und weil wir den Podcast im Freien aufzeichnen.
Ja, und es ist wunderschön.
Im Innenhof, es regnet nicht, aber wir freuen uns schon auf die Innenhof-Natursounds. Ich freue mich sehr auf Cornelia. Herzlich willkommen, liebe Conny.
Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein, hier im Innenhof zu sein. Und jetzt kommt sogar die Sonne raus. Perfekt.
Cornelia, du bist der Grund eigentlich unter anderem, warum wir überhaupt mit dem Podcast angesteckt worden sind.
Oh!
Weil nachdem ich bei deinem Podcast Food Feelings, der übrigens sehr toll, sehr hörenswert ist, zu Gast war, habe ich mir gedacht, ah ja, Podcast, das ist irgendwie interessant. Und dann habe ich ein paar Folgen von dir angehört und mir gedacht, ja, also super, was die Frau macht. Du bist Ernährungspsychologin, Podcasterin, du bist Lehrerin, und hast schon also eine lange Liste an Sachen, die du schon erreicht hast. Erzähl uns zuerst, was bringt deine Patientinnen, Patienten, Kundinnen, Kunden zu dir?
Total spannend, wenn man über sich so eine Beschreibung hört. Das ist so, was? Das bin ich?
Ja.
Ja, stimmt. Ja, nein, aber freut mich, dass, ich kann das nur zurückgeben, es freut mich, dass du mit Podcasts begonnen hast. Und ich finde, ja, total super spannende Themen und total bereichernd. Was bringt Menschen zu mir? Das sind vor allem Frauen oder weiblich gelesene Personen, die zu mir kommen, die seit sie 10 sind, 11, 20 oder seit einigen Jahren quasi in so Abnehmkreisläufen drinnen sind. Und prinzipiell kommen sie und sagen, Cornelia, ich kann nimmer. Mhm. Ja, ich kann nicht mehr. Ich beschäftige mich seit zig Jahren damit, was ich essen soll und wann. Und irgendwie geht das Gewicht rauf und runter. In meinem Kopf drehen sich die Gedanken ständig nur am Essen. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und es muss ja was anderes im Leben geben als das. Mhm. Also diese ständigen Food Noise quasi im Kopf. Und ja, das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe leidet tatsächlich unter Überessen oder so Binge-Eating, also so Essanfällen.
Mhm. Mhm. Und wie war dein Werdegang? Wie bist du zur Ernährungspsychologin geworden? Wusstest du schon als kleines Kind, okay? oder wie war das?
Eigentlich wollte ich Kindergartenpädagogin werden.
Oh.
Und dann haben sie mich nicht aufgenommen.
No.
Ja, gell? Ja, man musste da so einen, ja, sind wir vielleicht indirekt auch beim Thema, man musste da so einen Sporttest machen, gell? Und über so Hindernisse drüber hupfen und unten drunter.
Na,
und dann
servus.
Also lauter so Geschichten. Ich habe dann meine Brille verloren während dem Hupfen und eine Katastrophe. Singen kann ich auch nicht, Gitarre spielen auch nicht. Im Endeffekt konnte ich relativ wenig zeichnen, auch nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Was mache ich stattdessen? Ja, und dann bin ich in eine HBLA gegangen tatsächlich, mit Schwerpunkt Wirtschaft und Wellness unter Anführungszeichen. Mhm. Und Wellness war ein vertiefter Schwerpunkt Bewegung und Gesundheitsförderung.
Mhm.
Und somit war ich 5 Jahre in dieser höheren Lehranstalt, war dort auch also Ausbildung zur Köchin. Und wir hatten vertieften Schwerpunkt eben in Kochen, in Ernährung, in Bewegung, in Psychologie.
Mhm.
Und dann war relativ klar für mich irgendwann, okay, das Ernährungsthema finde ich super spannend. Ich habe dann auch meine ganzen Arbeiten und Matura-Arbeiten und so in Ernährung geschrieben. Psychologie fand ich auch total super. Und dann war irgendwie so klar, ich mache entweder Ernährung oder Psychologie.
Mhm.
Und meine Kochlehrerin war sehr furchtbar. Ich war auf Kriegsfuß mit
ihr. Gott.
Ja, wirklich ganz schlimm. Also es war wirklich ganz schlimm, 4 Jahre lang.
Oh Gott.
Und dann war ich bei der Diätologie, gell?
Mhm.
Und dann habe ich erfahren, dass man dort kochen muss. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, no way. No way.
Wirklich, man muss kochen?
Ja, in der Diätologie, im Studium.
Mhm. Aha. Ja, habe ich voll nicht gewusst. Ja. Okay.
Genau. Aha. Und ich habe mir gedacht, ich bin raus. Und ja, dann ist Psychologie geworden. Und dann ging es weiter, dass ich eigentlich niemals in diesen Gesundheitsbereich wollte, sondern ich wollte immer was anderes machen, weißt du, weil alle Frauen wollten ja immer so in diesen Gesundheits- und klinische Psychologie und so. Mhm, und ich habe mir gedacht, ne, ich gehe in die Wirtschaft, ich gehe in den Arbeitsbereich und habe das auch gemacht. Und dann musste man erst recht wieder die Ausbildung zur klinischen und Gesundheitspsychologin machen, damit man einen Job in der Arbeitspsychologie bekommt.
Ah.
Und ich habe mir gedacht, boah, echt jetzt. Ja, und dann, ja, da muss man eine Fachausbildung machen und dann war ich in einer Klinik für Essstörungen, also war da schon wieder der Bezug zu Essen und Ernährung da. Und ja, dort war ich auf zwei Units. Das eine war eine Unit für Adipositas und das andere waren Essstörungen.
Mhm.
Und der Umgang mit dicken Menschen dort oder die Gespräche oder die Assoziationen mit dicken Menschen, die waren sehr
abwertend
und schwer. Und ich selber, ich muss tatsächlich auch zugeben, ich habe mir selber auch gedacht, boah, das ist das ist schwierig und das ist mühsam. Und ich habe gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Barriere da, ja, vom Behandlerpersonal. Nicht direkt, also die Leute dort waren alle total super Therapeuten und Ärzte und Psychologen und so. Aber es war eher so
wie eine Lepra-Kolonie.
Ja, es war echt so, Leute, weiß nicht, jetzt reißt euch ein bisschen zahm, macht es ein bisschen, und musst nicht zwei Desserts essen, komm schon. Also so irgendwie, ja, und so, ja, wenn sie nicht wollen, dann können wir ihnen auch nicht helfen. Und ich habe mir gedacht, da irgendwas passt da nicht, ja, irgendwie. Ich meine, wir haben so viel Wissen in dem Bereich Psychologie und Ernährung, aber irgendwas machen wir falsch. Und ich war dann auch in einem arbeitsmedizinischen Zentrum für Gesundheitsförderung, auch da war wieder Ernährung, Psychologie und Bewegung unser Team, unser Schwerpunkt. Und auch da habe ich gemerkt, okay, das, was wir machen, ist wichtig, das kommt an, gell? Aber irgendwie, also irgendwas passt da nicht, weil der Erfolg bleibt aus. Die Leute sind frustriert und die Leute haben nicht nur zwei Diäten gemacht, sondern 40 oder 20 oder wie auch immer. Dann habe ich mir gedacht, okay, es muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Es kann nicht sein, dass die Psychologie nur sagt, motivier dich.
Aber das ist genau auch das Thema Medizin und ich denke, Diätologie, Bewegung und so weiter. Ich habe gestern Abend um zwei ein Gedicht geschrieben.
Oh.
Weil ich schreibe gerade ein Buch. Und ich weiß nicht, ob es im Buch kommt, aber vorkommt, weil ich glaube, der Verlag wird es vermutlich zerreißen. Aber hier kann ich es erzählen.
Ja, nutzt die Gelegenheit.
Genau, weil ich habe dann gesagt, verstehen Sie uns bitte nicht falsch. Wir sind Ärztinnen und wir sind verdammt stolz darauf. Hier ein kleiner Einblick. Wir verbringen keine Wunder. Wir machen Sie pumperl gesunder. Leben retten und verlängern, das machen Ärztinnen jeden Tag. Organe transplantieren, Gene sequenzieren, ja, das ist unser Schlag. Krebs therapieren, Gelenke ersetzen, neues Leben in die Welt setzen, das macht uns unvergessen. Aber die Dicken, die sollen halt weniger essen.
Oh mein Gott!
Ich habe mir gedacht,
wow, so, auf den Punkt gebracht.
Ja, und das ist so frustrierend, weil du hast so viel Ausbildung in allen Gesundheitsbereichen und dann heißt es, wollen Sie es nicht doch mit ein bisschen weniger essen und mehr bewegen, ein bisschen mit Ernährung und Bewegung probieren.
Ja, absolut, ja. Und das ist mühsam und, also gratuliere, also du bist da echt eine gute Zichterin, auf den Punkt gebracht, das ist super. Also ich lege eine Stimme beim Verlag ein für dich. ja, genau, das ist es, gell? Und da muss was anderes sein. Irgendwie, ich habe mir immer gedacht, da machen wir was falsch. Weißt du, irgendwie ist der Zugang falsch, der Ansatz falsch und so bin ich zu dem gekommen, was ich tue.
Und dann warst du auch aber in einer arbeitsmedizinischen Richtung, oder?
Genau, das war ein Zentrum für Arbeitsmedizin und Gesundheitsförderung, wenn man so möchte. Und dort war eben so ein interdisziplinäres Team und wir haben ganz viel im Bereich der Gesundheitsförderung gemacht.
Ja. Da treffen auch natürlich die Welten aufeinander mit Bürojobler,
Sitzen. Ja, absolut.
Essen, so, whatever, Schichtarbeit, genau. Und du bist selbstständig.
Mhm.
Ja. Und machst auch Seminare. Mhm. Und Coachings und so weiter. Mhm. Wie laufen deine Seminare ab? Oder deine, jetzt habt ihr gerade ein Retreat in Planung.
Ja, gell? Ja, ja. Das wird super.
Wie gestaltest du das? Mhm. Alleine oder hast du Unterstützung?
Meinst du jetzt das Retreat? Mhm. Oder? Mhm. Genau. Ich habe begonnen mit einem Retreat. Mhm. Damals mit einer, also ich habe eine Kollegin, die mit mir arbeitet, eine Mitarbeiterin, die Juliette. Mhm. Und sie hat, ich habe damals das Retreat gestartet und das war ihr erster Praktikumstag damals. Dort haben wir uns dann kennengelernt in echt und haben das Retreat gestaltet. Damals war das 8-zum-Essen-Retreat. Und jetzt hat sich das Ganze weiterentwickelt und wir haben es ein bisschen differenziert. Jetzt gibt es ein Retreat, das heißt Embrace, umarme dich selbst. Da geht es um Körperbild und den Zugang zum Körper. Mhm. Und dann gibt es Solace, da geht es darum, emotionale Wunden zu verstehen, mhm, und auch zu versorgen und so quasi Essdrang und Überessen und emotionales Essen zu bewältigen. Die Retreats sind grundsätzlich ein paar Tage lang und wir arbeiten da sehr intensiv therapeutisch. Mhm. Also dieses Retreat jetzt im Juli, das Solace, wo es um emotionales Essen und Essdrang geht, das mache ich zusammen mit meinem Partner, der ist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Und wir beide haben uns so ein bisschen verliebt in die Schematherapie, mhm, in so eine Strömung oder Richtung in der Verhaltenstherapie. Und die ist einfach perfekt dazu geeignet, um an Glaubenssätzen, an Emotionen und so weiter zu arbeiten. Und wir haben gesagt, wir müssen ein Retreat ausmachen. Ja? Und so wird das sein. Und die laufen so ab, dass es ganz viele Workshops gibt, vertieft, die aufeinander aufbauend sind zu verschiedenen Themen. In der Früh gibt es Morgeneinheiten mit Breathwork, Meditation. Mhm. Bei dem anderen Retreat gibt es auch Yoga.
Ah, super. Mhm.
Genau, das heißt, wir haben wirklich eingebettet in einen schönen Rahmen verschiedene Workshops und verschiedene Methoden, die alle, mhm, dazu dienen sollen, quasi Emotionen zu sehen, zu bewältigen, zu schauen, was löst eigentlich Emotionen aus. Oft kommt das ja schon von früher, von unerfüllten Bedürfnissen, von Glaubenssätzen, die sich schon in der Kindheit verankert, mhm, haben. Mhm. Vor allem von dem Gefühl, auch nicht richtig zu sein. Mhm. Ja, und gerade dieses ganze Abnehmthema oder emotionales Essen, das kommt ja ganz oft von dem Gefühl, mhm, nicht richtig zu sein, nicht wertvoll zu sein. Und das wollen wir da anpacken, wirklich mit fundierten therapeutische Methoden.
Ja, super. Mhm. Du hast es gerade erwähnt, dein Partner ist Psychotherapeut. Mhm. Paarbeziehung unter Mental Health Professionals.
Ja.
Wie geht Streiten da?
Ja, super. Ich habe mir immer gedacht, boah, ich hätte gerne einen Mann, der auch Psychologe oder Psychotherapeut ist. Jetzt habe ich das. Hat sich so echt witzig ergeben. Wir streiten nicht, wir diskutieren, ne? Das ist immer ganz wichtig. Nee, also man muss natürlich dazu sagen, natürlich haben wir Kompetenzen, ja, und können, mhm, natürlich Gefühle, Gedanken, Dinge viel, viel besser, mhm, benennen, viel, mhm, viel klarer wissen, wo kommt das her, warum, mhm, reagiere ich so. Mhm. Aber als Psychologin bin ich Psychologin und als, mhm, Privatmensch bin ich Privatmensch. Mhm. Und, mhm, natürlich streitet man auch mal emotional, wo man jetzt vielleicht, was man nicht als Psychologin oder Psychotherapeut machen würde. Mhm. Ne? Da würde man sagen, ach, ich fühle mich jetzt gekränkt und ich würde mir dieses und jenes von dir wünschen. Naja, gut. Aha. Oft läuft es so ab, aber, mhm, manchmal eben auch nicht. Aber grundsätzlich haben wir wenig Auseinandersetzungen. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja,
ja, ja, na, ich hatte zum Beispiel im Podcast, die Anna Weidenauer ist eine Psychiaterin zu, mhm, Gast und sie hat gesagt, ja, die Psychiaterinnen sind ein sehr harmonisches Volk, mhm, auf der Abteilung, weil, mhm, es gibt wenig Konflikte oder alle, mhm, sind ja zuvor gekommen, na bitte, ich spring ein, na ich spring, ja, ein und so weiter. Also das ist schon dann ein guter Aspekt von wie das Berufliche abfärbt. Und du bist auch Buchautorin.
Mhm, ja.
Dein erstes Buch Food Feelings. Mhm. Vielen Dank, die Cornelia hat es mir geschenkt und ich habe es dann an einer Patientin auch weitergeschenkt, nachdem ich es gelesen habe, weil ich habe gesagt, das müssen Sie unbedingt lesen. Und sie hat es mir noch nicht zurückgebracht. Liebe Patientin. You know who you are. Falls Sie uns zuhören, es wäre sehr nett, wenn ich so Bücherei wie Luft an, ja.
Ja.
Nein, aber es war extrem schön geschrieben.
Danke.
Und ein bisschen anders als, also, und Gott sei Dank, ja, nicht, okay, jetzt mache ich die Kiwi-Diät und so weiter, sondern man geht den Dingen auf den Grund und versteht Hunger und Sättigung und Emotionen und ihre Rolle dabei. Was hat dich dazu getrieben, das Buch zu schreiben?
Tatsächlich hat mich der Verlag angerufen und hat gesagt, hey Cornelia, ja, ich schau mir, hast du Lust, da ein Buch zu schreiben?
Mhm.
Ja? Und ich so, ja, okay, wer seid ihr überhaupt und ist das wahr?
Und ist das ein Scam-Anruf?
Und dann bin ich einfach hin und die Stephanie Jaksch hat lektoriert, hat dann noch einige Zeit den Verlag geleitet, Kremmeyer und Scheriau, und hat mich da super betreut. Und meine erste Frage an sie war, Steffi, warum ich?
Mhm.
Also ich meine, warum ich? Weißt du, ich bin ja jetzt, ich habe keinen Account mit 40.000 Followern. Warum ich? Und sie hat dann gemeint, ja, sie hat da ein bisschen geschaut, sie hat beobachtet, ihr hat das gefallen, ist ein anderer Ansatz und that's it. Und so ist das Buch entstanden. Und mir war es ganz wichtig, eben einen anderen Ansatz zu wählen, weil wir uns eben ständig damit beschäftigen, was soll ich essen und wann darf ich essen? Und das, was sehr oft in Vergessenheit gerät, ist, wie ist eigentlich meine Beziehung zur Ernährung?
Mhm.
Wie ist meine Beziehung zu essen? Und ist die noch gesund?
Und genau, jetzt fangen wir an.
Ja.
Was ist ein gesundes Essverhalten?
Ja, ein gesundes Essverhalten wäre ein Essverhalten, bei dem ich zum einen das esse, was mir schmeckt. Also ich würde jetzt nicht irgendwas essen, nur weil es weniger Energie hat oder weniger Fett hat und mir vielleicht gar nicht so schmeckt, sondern ich esse mal Dinge, die mir schmecken. Ich esse Dinge, die ich gut vertrage, die auch verträglich sind, nach denen ich mich gut fühle. Ich richte meine Nahrungsaufnahme primär nach Hunger- oder Sättigungssignalen. Ja, ich merke, wann ich satt bin und respektiere das auch, lege dann das Besteck weg. Ich kann unterscheiden, wann sind vielleicht Emotionen da, also wann habe ich eher so Lust und Gusto, wann habe ich Hunger.
Mhm.
Ja, der Körper braucht dann ja vielleicht auch andere Dinge, je nachdem, was gerade los ist. Ich habe kein schlechtes Gewissen nach dem Essen, ja, sondern eher einen befreiten Zugang. Ich kann genießen. Ich mache mir auch nicht so viele Gedanken. Ich würde jetzt aktiv auch nicht, wenn wir heute Pizza essen gehen, mir dann denken, oh, morgen darf ich den halben Tag nichts essen.
Ja. Und ich muss laufen gehen.
Ich muss laufen gehen, genau. Sondern wirklich eher so etwas Befreites, Lockeres und dem Körper und der Gesundheit auch Wohltuendes, aber nicht wirklich so bewusst aus dem Kopf gesteuert, sondern ich würde sagen, es ist mehr so eine Kombination aus Kopf und Körper.
Und auf den Körper hören. Auch Hungersignale. Ich kenne das von vielen in meinem Freundinnenkreis, die sich quasi da durch den Alltag durchdrücken und dann bis um 17 Uhr nichts essen und dann schnell beim Chinesen stehen und
alles. Beim Buffet, oder?
Genau.
Ja.
Und dann aber sich urschlecht fühlen und sich versprechen, das mache ich nicht mehr.
Ja.
Und dann geht es wieder von vorne los.
Ja.
Also,
ja,
dass man sich bewusst wirklich Zeit nimmt im Alltag.
Ja. Und darf ich da kurz einladen?
Ja.
Das ist natürlich schon auch ein feministisches Thema und ein Thema, das vor allem jetzt Frauen oder weiblich gelesene Personen auch begleitet, weil wir natürlich auch so sozialisiert werden, dass wir sagen, wir müssen auf die Energie schauen und der Körper ist wichtig, also dass der schlank ist oder bestimmt ausschaut. Und die meisten Frauen fühlen sich auch ganz stolz und super, wenn sie
nichts essen.
Wenn sie nichts essen den ganzen Tag. Ja? Und dann kommt so, wir gehen heute Pizza essen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und das ist so, okay, willst du jetzt ein Kompliment dafür oder so?
Ja.
Aber das verbindet auch Frauen, was ja eher auch krass ist, ja. Aber das ist schon auch so ein Thema, ja. Und natürlich auch ein Stressthema. Das muss man schon sagen. Wie wichtig bin ich mir selber und hetze ich von einem Termin zum nächsten, weil ich einfach auch so einen starken Leistungsdruck habe oder so starke Antreiber und nehme für mich keine Zeit. Das kommt ja auch vor, ja.
Es ist ja wirklich so arg, auch die Art, in der wir über Essen sprechen und Essen bewerten und so dieses, ja, das ist gesund, das ist ungesund, das ist gut, das ist nicht gut, bist du dir sicher, wieso isst du das wieder und so weiter. Also das ist so fast, Essen wird fast zur neuen Religion. Also es
Absolut.
Gibt, wir haben die Religiösen quasi Vorgaben abgeschafft, nur um neue zu generieren. Was rätst du deinen Kundinnen?
Also wenn wir zusammen, wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist es meistens so ein ganzheitlicher Ansatz. Aber in diesem Punkt zum Beispiel geht es schon darum, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, mal zu schauen, okay, welche Mythen gibt es denn da, welche Bewertungen gibt es denn da, wenn ich Lebensmittel habe. Also schon wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, auch zu schauen, wo kommt das eigentlich her, so ein bisschen der Wahrheitsprüfung zu hinterziehen. Mhm. Ja, ist das wirklich so, dass da was Schlimmes passiert, wenn ich da jetzt ein Kuchenstück esse, oder auch wirklich zu hinterfragen, warum ist dieses jenes gesund oder ungesund und wie kann das sein? Und dann geht es schon darum, dass wir beginnen, ganz aktiv diese Bewertungen auch abzulegen. Ja, dass wir beginnen zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal diese Kategorien gesund und ungesund wegmachen, beginnen wir mal vielleicht damit, einfach Lebensmittel als das zu bezeichnen, was sie sind. Schokolade, Punkt.
Ja, ja.
Salat, Punkt. Und dann von mir aus kann ich auch unterteilen, wenn das wichtig ist, unser Gehirn mag das ja immer gern, so Schubladen, Einteilungen, dann kann ich ja schauen, was schmeckt mir, was tut mir gut. Ja, also diese Kategorien sind sicher besser als dieses ungesund oder ungesund, weil es immer eine Ambivalenz erzeugt. Mhm. Weil ich auf der einen Seite etwas mag, was mir gut schmeckt, auf der anderen Seite darf ich es aber nicht essen. Das heißt, ich bin ja im ständigen Kampf, ich muss mich ständig kontrollieren.
Und ich denke ständig dran letztendlich.
Und ich denke ständig dran. Und wir wissen es, oder? Je öfter ich an was denke, desto größer wird es, desto mehr Raum nimmt es ein, desto attraktiver wird es.
Und dann hat sich in den letzten Jahren auch das Thema intuitive Ernährung kristallisiert. Erzähl uns, was ist intuitive Ernährung?
Ja, die meisten verstehen darunter wahrscheinlich sowas wie, ich esse, wenn ich Hunger bin, ich esse alles, was ich will und so.
Ja, aber eine Patientin hat gestern gesagt, ja, wenn ich mich intuitiv ernähren würde, würde ich den ganzen Tag Nutella-Brot essen.
Genau, ja, genau.
Und er sagt, ich glaube, so ist es nicht.
Genau. Und das finde ich total schade. Deshalb verwende ich den Begriff intuitiv Essen auch gar nicht so oft, weil die Komplexität, die eigentlich dahinter liegt, unterschätzt wird. Weil tatsächlich geht es wirklich darum, dass intuitiv Essen als Konzept wirklich ein ganzheitliches Konzept ist. Ja? Auf der einen Seite geht es darum, mal Frieden mit dem Essen zu schließen, ja, und Essen nicht nur als Feind zu betrachten und zu sagen, das ist böse oder macht mich dick oder dieses oder jenes, sondern auch Ernährung als etwas zu betrachten, was dem Körper Energie gibt, was mir erlaubt, all die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte, und etwas, was mich unterstützt in meiner Gesundheit, in meiner Vitalität. Es geht darum, die Ernährungsmythen und diese ganzen Glaubenssätze zu challengen, mit dem schlechten Gewissen, das schlechte Gewissen abzulegen, die ganzen Bewertungen abzulegen. Es geht natürlich auch darum, auf Hunger- oder Sättigungssignale zu hören. Es geht darum, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, Bewegung aus Freude zu machen und nicht aus, ich muss jetzt eben, so wie mir vorher gesagt hat, irgendwie Energie verbrennen, freudvolle Ernährung in den Alltag zu inkludieren, den Körperwert zu schätzen. Also es ist wirklich ein ganzheitliches Konzept. Ja. Und die Leute, die sagen, wenn ich jetzt intuitiv essen würde, dann würde ich den ganzen Tag nur Pizza oder Nutella-Brot essen. Das stimmt nicht. Und man darf jetzt nicht vergessen, ich verstehe schon, woher das kommt. Weil die Leute für die Leute gibt es ja wieder zwei Kategorien. Diät oder keine Diät. Mhm. Ja, das sind die zwei Phasen, die sie in ihrem Essverhalten haben. Und während der Diät achten sie auf alles genau. Und machen Bewegungen und so weiter. Und während der Nicht-Diät-Phase ist eine völlige Enthemmung. Mhm. Ich esse einfach alles, unbegrenzt, mache auch keine Bewegung mehr, denke an nichts mehr, alles ist wurscht quasi. So lang, bis der Leidensdruck steigt, ich mich unwohl fühle, und dann kommt wieder die nächste Diätphase. Also das ist so eine Wippe quasi. Und das da ist nicht intuitiv Essen. Und das verwechseln aber viele damit. Ja.
Und intuitives Essen hat auch was mit Lebensqualität zu tun.
Absolut.
Da gibt es auch viele Publikationen, dass je niedriger das intuitive Essverhalten ist, desto unglücklicher sind die Leute eigentlich. Mhm. Da gibt es auch Tools, wie man das messen kann, oder? Mhm. Und du bist nicht nur Autorin, du bist auch Wissenschaftlerin. Ihr habt letztes Jahr auf der Jahrestagung der Österreichischen Adipositas-Gesellschaft eine Arbeit präsentiert. Erzähl uns mal drüber.
Ja, sehr gerne. Wir haben die 18 Essen Akademie gegründet. Ein bisschen sperriger Name, kommt man jetzt im Nachhinein, könnte man vielleicht umbenennen. Ja, das ist ein Online-Programm, sage ich jetzt mal, ganzheitlich, wo Menschen mitmachen können und wir begleiten die Personen dann 7 Monate dabei, ein gesundes Verhältnis oder befreites Verhältnis, ein gesundes Essverhalten zu erlernen. Mhm. Und da machen wir genau diese Dinge, die ich vorher gerade zum Beispiel aufgezählt habe. Und wir wollten das Ganze evaluieren. Wir wollten wissen, als Wissenschaftler, bringt's was? Natürlich haben wir gewusst, dass was bringt. Aber man ist ja dann doch so, das, was ich mache, bringt das jetzt auch was? Mhm. Und so. Genau. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Wir haben da einige Personen dabei gehabt, natürlich eine randomisierte Zuteilung gemacht mit 60 Personen, war eine kleine Population, aber geht ja auch nicht anders bei solchen Studien. Aber ist okay, gell? Genau, die haben wir dann randomisiert und blind zugeteilt auf 2 Versuchsgruppen, eine Interventionsgruppe quasi und eine Wartelistengruppe. Mhm, ja. Und die Interventionsgruppe hatte Einheiten mit uns, hat das ganze Material durchgearbeitet, also Videos, Audioübungen, angeleitete Übungen, Workbooks, Live-Einheiten. Und die andere Gruppe war halt auf der Warteliste und hat keine Intervention bekommen. Mhm. Und es gab zu Anfang, in der Mitte und am Ende eine Fragebogenerhebung, wo wir, ich glaube, 5 Fragebögen eingesetzt haben. Da ging es um Wohlbefinden, um emotionales Essen, um intuitives Essen, um achtsames Essen, um Körperbild, um Essstörungspathologie. Mhm. Und dann haben wir verglichen die Ergebnisse danach. Und das Orge ist, dass wir wirklich in allen Fragebögen eine hochsignifikante Verbesserung der Werte hatten. Das heißt, die Leute hatten wirklich, die waren vorher, wenn man sich die Population angeschaut hat, im subklinischen Bereich einer Essstörung. Das haben wir im EDQ gemessen, also wirklich im subklinischen Bereich, also wirklich nahe dem Cut-off. Und nachher, nach diesen Wochen, nicht 7 Monate tatsächlich, sondern das war dann noch kürzer in dem Programm. Ich glaube, es waren da 3 Monate. Und nach diesen 3 Monaten waren tatsächlich die Werte im Normbereich. Mhm. Also eine massive Verbesserung der Essstörungspathologie.
Wow.
Die wir da erreicht haben, auch der Umgang mit sich selber, das Körperbild, also das sind alles Faktoren, die sich da verändert und verbessert haben. Und wir sind sehr stolz drauf und es zeigt uns einfach auch, dass die Wissenschaft zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert. Es gibt mittlerweile auch Studien mit physiologischen und medizinischen Parametern.
Mhm. Also die Blutfette die Zuckerwerte und so weiter.
Absolut. Mhm. Gibt es auch schon Studien damit. Total spannend, hat total positive Effekte und der Unterschied ist halt nachhaltige Effekte.
Ja.
Also da werden dann Diätgruppen und intuitiv Essengruppen begleitet über einen Zeitraum, Blutwerte erhoben und so weiter, psychologische Tests gemacht und man sieht, dass die Diätgruppe hat auch verbesserte Werte am Ende, so Blutzucker oder so und die intuitiv Essengruppe auch. Obwohl sie keine Kalorien reduziert hat, kein Fett bewusst reduziert hat, weil darum ging es ja in dieser Gruppe nicht. Aber die Werte waren ähnlich und die zeigen sich auch bei Follow-up-Erhebungen dann. Und das ist einfach das Wesentliche, ja, dass wir nicht immer auf Verzicht und jetzt muss ich reduzieren und Kalorien zählen und weniger Mahlzeiten und weniger dieses und jenes, sondern dass ein befreiter Zugang schon extrem viel ändert und vor allem ein gesundes Essverhalten und eine gesunde Beziehung zum Körper und zum Essen, absolut. Ja. Die Grundbedingung ist, und dann kann sich ganz viel verändern.
Absolut. Jetzt wird es provokativ.
Ja,
sehr gut. Letzte Woche beim European Congress on Obesity, das ist so die Jahrestagung der europäischen Adipositas-Gesellschaft. Und da war eine sehr heiß diskutierte Studie von Franzosen. Und wir wissen so, also jetzt kommen so die kulturellen Stereotypes, it is better to fumer than manger. Also so das Stereotyp der chickenden, dünnen, unterernährten Französin sozusagen. Da hatten die eine medikamentöse Studie bei Menschen mit Diabetes mit dem Semaglutid und haben sich interessanterweise angeschaut, wer am meisten von der Therapie profitiert, im Sinne von Gewichtsreduktion, aber auch Verbesserung der Laborparameter und so weiter. Und man weiß, Menschen mit Diabetes nehmen nicht so viel ab im Schnitt wie Menschen ohne Diabetes. Mhm. Also es liegt am Stoffwechsel und, und. Und sie haben auch Screenings wie den intuitive Ernährungsscale 2, glaube ich, verwendet.
Ach, wirklich?
Und so.
Mhm. Ah, wow.
Und was interessant war, war, dass die Leute, die von Haus aus intuitiv essen, ohne dass sie es überhaupt vielleicht wissen oder ohne dass sie es bewusst machen, die besseren Verläufe haben und am besten auf die Therapie ansprechen, weil es ist so als vielleicht wie eine Krücke, dass auf einmal alles noch besser geht. Und dann haben sie im Publikum diskutiert, naja, aber wie war das mit den, quasi mit den Diätologinnen und so, weil da ist oft so dieses Kriegsfuß, dass man sagt, na, es ist nur die Ernährung oder es ist nur die Bewegung. Und dann kommen die Ärzte und sagen, das ist nur unsere Therapie, aber es ist nur alles gemeinsam. Und sie haben gesagt, die Franzosen, es waren sehr viele Discussions und so weiter. Aber jetzt wollen sie das auch prospektiv anlegen und sagen, wie viel profitieren Leute, wenn man also nicht nur die quasi vom Haus aus Guten nimmt, sondern wenn man das umsetzt im Sinne von, also das wäre wirklich ein Paradigmenwechsel, glaube ich, in der Behandlung zu sagen, wir setzen sie nicht auf Diät, die Leute, sondern wir lernen ihnen das intuitive Essen.
Oh mein Gott, das wäre so super.
Ja.
Das ist diskutiert worden?
Ja.
Nein.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Kannst du das nochmal sagen? Voll super.
Ja. Also das war wirklich die Überlegung und ich glaube, dass da werden jetzt hoffentlich auch bald Studien prospektiv ausgelegt werden, um zu sagen, okay, das ist es ja. Frieden mit dem Essen abschließen und für sich selber das Beste rauszuholen, ohne dass ich mich restriktiv und selbst bestrafe und so weiter. Also mal das Essen von den Emotionen befreien.
Ja.
Von den negativen. Weil von den positiven, finde ich, sollte man es nicht befreien.
Nein,
was
ja,
gut
genau.
Schmeckt,
ja,
gut.
Ja, voll. Aber es ist spannend, weil also es hat mich jetzt gerade, was du gesagt hast, erinnert an eine an ein Mitglied in der Akademie, die da ist und sehr lange schon Diäten macht und da echt einen ganz, ganz krassen Leidensdruck auch hat. Und die hat dann gemeint, sie hat Hüftprobleme schon immer. Oder war es das Knie? Was war denn das jetzt? Egal. Und sie muss auf jeden Fall operiert werden. Ich glaube, es war die Hüfte. Und die Ärzte operieren sie aber nicht, weil wegen dem Gewicht. Und sie muss halt zuerst abnehmen, weil sie machen das nicht. So, und jetzt hat sie Schmerzen. Die hat sie eh schon immer. Aber die werden halt stärker. Und ich meine, da gibt es viele Faktoren. Wir wissen, im Leben gibt es immer ganz viele Faktoren. So, und jetzt ist sie bei mir in der Akademie und hat sich angenähert diesem, ich mache keine Diät mehr, sondern ich lerne all diese anderen Dinge. Dann kommen ja natürlich verschiedene Schwierigkeiten, Herausforderungen dazu. So, und jetzt kommt das mit dem Schmerzen und dann sagen die Ärzte, ja, aber du musst abnehmen vorher. So, und jetzt kommt sie zu mir und sagt, Cornelia, was soll ich tun? Weil du sagst zu mir, ich soll nicht mehr so Diät machen.
Halt. Ja.
Und jetzt kommen aber die Ärzte und sagen ihm ab, weil sonst wirst du deine Schmerzen, sonst können wir das nicht machen, sondern was tue ich? Und ich habe mir gedacht, boah, es ist halt schwierig, aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, weißt du, du hast hier schon so viele Fortschritte gemacht. Natürlich kommt es dem Menschen noch immer so klein vor, aber wenn ich, was weiß ich, jeden Tag Binge-Anfälle habe und dann vielleicht nur mal einmal die Woche, ich meine, das ist eine massive Verbesserung,
ja,
gell?
Ja, ja.
Und ja, also sie hat viele, viele Fortschritte gemacht und sehr viel gelernt und wirklich super. Und ich habe mir dann auch gedacht so, hey, bitte, geh nicht mehr in diese Diätphase zurück, weil das ist so schnell wieder aktiviert. Du bist da so schnell drin und mir ist das lieber, sowas zu nehmen, also so ein Hilfsmittel zu nehmen, eine Abnehmspritze zu nehmen, zusätzlich zum intuitiven Essen, bevor du das intuitive Essen über ein weggibst und eine Diät
total,
machst.
Ja. Total, total.
Und das, da habe ich mir gedacht, boah, wenn ich das in der Community laut sagen würde, ja, die würden mich da an den Pranger hängen, ich traue mich das gar nicht sagen. Aber es ist so, und Gesundheitsförderung ist, da geht's auch um Individuen.
Es ist multidisziplinär. Man muss immer von den anderen lernen, was die gut können und was sie drauf haben im Sinne des Patienten. Weil was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass auch in der Adipositas-Therapie, früher war alles sehr Failure-basiert. Okay, ja, das ist Lifestyle-Fail, dann Medikamenten-Fail, dann kommt die Chirurgie. Und das ist eigentlich, die Patienten haben ein Recht, die besten Therapien zu bekommen, ohne dass sie als schon Failure bezeichnet Absolut. Werden und diesen Stepped Approach, na, dann eskalieren wir sozusagen, sondern es muss individualisiert sein, es muss personalisiert sein und die Ziele sind auch sehr individuell, weil man muss jetzt nicht sagen, wenn aus medizinischem Grund eine Indikation zur Gewichtsreduktion ist, dass der jetzt in einen BMI-Bereich von 19 kommen muss, bei weitem nicht. Der BMI wurde eh sowieso dekonstruiert. Aber bei deiner Patientin würde ich sogar als Adipositas-Spezialistin auch sagen, und da wird meine Community, die muss Arzt wechseln. Die muss wirklich einen Orthopäden finden, der das macht und sagen, okay, also ein Orthopädenfreund von mir sagt, Adipositas ist ein Normalzustand in der Orthopädie, weil das ist auch diskriminierend. Natürlich wissen wir, okay, Wundheilung und so weiter, aber auch die Ärzte, wenn sie sagen, Gewichtsreduktion ist indiziert, sonst machen wir das nicht, dann müssen sie ein Tool bieten und sagen, okay, wie machen wir das jetzt, ein Plan und nicht so, dann nehmen Sie einfach ab, do it yourself, sonst kommen Sie dann wieder. Das ist einfach. That's no approach. Ja. Das geht gar nicht.
Es ist schwierig, weißt du, und die Studien zeigen uns ja auch, dass egal welche Programme, also es ist ja sehr häufig sogar, sind so viele Programme schon angeschaut worden zur Lebensstilmodifikation und dieses und jenes. Und wir sehen, dass die kurzfristig in der Regel alle helfen. Gell? Mhm. Aber was ist danach? Was ist, wenn ich, ja, ich kann jetzt XY machen und dann nehme ich jetzt 10, 20, 30, 40 Kilo ab vielleicht. Ja, das ist möglich, das geht. Der Körper ist belastet im ersten Moment, dann wird er sich vielleicht auch freuen oder wie auch immer, ja, weil die Knie oder was auch immer weniger belastet ist. Aber was ist dann? Mhm. Was ist, wenn die Kurve hochgeht? Und was ist, wenn die Knie dann in kurzer Zeit, weil der Fettaufbau dann einfach schneller geht, was ist, wenn sie dann noch mehr belastet sind als vorher? Was ist, wenn noch mehr Gewicht draufkommt?
Ja, und es ist oft
das ist nicht das, gut.
Es gibt Körper in verschiedenen Shapes and Sizes, thank God, ja, das ist groß und klein und dick und dünn. Und auch das Medizinische, was oft übersehen wird, wenn es wirklich eine Indikation gibt, dass man sagt, reduzieren Sie Ihr Gewicht, weil Ihre Zuckerwerte sind so hoch, ist es auch so, dass oft 10% reichen. Hm. Und dann bin ich immer noch dick, aber gesund oder gesünder. Also man muss nicht die Körper so verändern, dass es dann alles unisono ist, Größe 36. Ja, also wir sind keine Industrieprodukte, keine Autos am Fließband. Und das ist ja der Punkt, wo man sagt, okay, inwiefern, wie viel Gewichtsreduktion und so weiter. Ich habe extrem viele Patientinnen, die pumperl gesund sind und ein BMI über 30 haben. Und das ist so quasi, da muss man, also da sage ich ja, aus medizinischer Sicht, finde ich, muss man nichts mehr machen. Also keine weitere Gewichtsreduktion anstreben. Und das passt, das passen die Laborwerte, das passen die anderen Werte. Ja.
Ich bin ja so froh, dass du das sagst, wirklich. Ich habe vor einem Jahr habe ich eine Lehrveranstaltung gehalten. Da waren drei Mediziner drinnen. Boah.
Ja.
Sag sowas nicht zu einem Mediziner, wenn du kein Mediziner bist. Das habe ich gelernt. Sag das auch nicht zu anderen Berufsgruppen, wenn du nicht diese Berufsgruppe hast. Nee, Spaß beiseite. Aber ja, es voll. Also ich kann das total unterschreiben. Und das, was dann ja oft notwendig ist, wenn wir jetzt vom Gewichtsverlust sprechen, dann bin ich der Meinung, dass man den oft nicht mal bewusst herbeiführen muss. Weil wenn ich an den Ursachen oft arbeite, weißt du, weil es sind ja oft massive Belastungen dahinter, oder? Und wenn ich so ein bisschen mein Essverhalten umstelle, wenn ich da das emotionale Essen mir anschaue, da geht's oft auch automatisch, ja.
Absolut.
Und das ist mir halt so wichtig, weißt du, dass so oft einfach nur so diese Zahl im Vordergrund steht, gell? Aber nicht, wie kommen wir da hin? Und das macht, das Ding ist ja, ich habe vielleicht auf die Art und auf die andere Art, ja, ich kann 3 Kilo abnehmen, wenn ich sage, hör, keine Ahnung, beseitig emotionale Träger und hör auf den Hunger und bla bla bla. Und ich kann 3 Kilo abnehmen, wenn ich sage, weißt du was, ist jetzt jeden Tag 800 Kalorien weniger. Kann ich auch 3 Kilo abnehmen, weißt du. Aber für unser Gehirn macht es einen massiven Unterschied, wie wir da hinkommen. Das heißt, nicht das Resultat ist oft so wichtig, jetzt aus psychologischer Perspektive, sondern der Weg dorthin. weil unser Gehirn steuert mit. Wir haben ein Stresssystem, das aktiviert wird und so weiter. Ja.
Und wie ich mich dabei fühle.
Wie ich mich dabei fühle, absolut.
During the journey und absolut, so weiter.
Ja. Ja. Und das macht den Unterschied aus. Ja. Und, ja.
Kann man das für sich im Alltag, wenn man sagt, okay, ja, ich glaube, ich erwische mich schon beim Schwarz-Weiß-Denken, das ist gut, das ist nicht gut, das kann ich nicht essen. Was sind so die Alltagstipps? Ich weiß, das klingt so wie ich weiß nicht, Straßenbahnzeitschriften, 5 Punkte, damit
genau.
Intuitiver essen. Aber.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, Frau Doktor, ich habe Halse, was soll ich tun?
Genau. Haben Sie gegurgelt?
Ja. Ja. nein, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Also man könnte mal beginnen, indem man die Lebensmittel mal neutral benennt, wie wir vorher schon gesagt haben. Na, wenn ich jetzt nicht sage, das ist Schokolade und das ist ungesund und das darf ich nicht essen. Wenn wir das alles streichen und einfach sagen, das ist Schokolade, Punkt. Mhm. Ja, aber dann habe ich schon mal nicht diese Aufwertung, die dahinter stattfindet und diese Anspannung, diesen Stress. Also mal die Lebensmittel neutral bewerten. Dann ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, ist jetzt nicht primär mein Bereich, aber nährstoffreich zu essen und regelmäßig zu essen. Das ist mein Bereich und das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn wir versuchen abzunehmen, dann streichen wir Mahlzeiten, haben nur eine Mahlzeit am Tag und das führt dazu, dass wir dann eben Heißhunger haben, dass wir total schnell essen, dass wir noch, das ist noch nicht mal beim Gehirn angekommen, und ich habe schon die dritte Portion verputzt. Also wirklich nährstoffreich zu essen und regelmäßig zu essen. Und was ich tun kann, zum Beispiel, ich kann mich beginnen, mit meinem Hunger auseinanderzusetzen, indem ich mich mehrmals am Tag frage, okay, wie hungrig bin ich gerade? Von mir aus auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehe ich da gerade und wie spüre ich das? Mhm. Also woher weiß ich das jetzt dann?
Aber auch Durst ist ein Thema.
Durst, Trinken. Absolut. Mhm. Ja. Also
Wasser. Ja, das wollte ich nämlich fragen. Wie ist es mit dem Alkohol in der Ernährungspsychologie? Kommen da auch so ein bisschen zwei Welten auseinander, das Thema Sucht und so? Weil ich erinnere mich an eine Patientin, die hat gesagt, so, jetzt habe ich das und das und das verbessert und mein Diabetes ist besser kontrolliert und so. Aber wissen Sie, meine 2 Bier am Tag, die lasse ich nicht weg.
Ja.
Und sie ist über 70 und sie hat gesagt, in meinem Alter also werde ich schon keine neue Leber brauchen. Und ich so, naja. Und das ist natürlich auch, ja, dass, wenn jemand so klar sagt, das ist mir wichtig und das ist für meine Lebensqualität und so weiter, da ist also mal das Statement. Kommt es auch bei euch vor in der Akademie, das Thema Alkohol?
Tatsächlich gar nicht. Also das ist sehr interessant. Also ich habe wohl einige Klientinnen oder Mitglieder in der Akademie, die Essen zur Beruhigung verwenden und die trinken dann genauso vielleicht ein Aperol oder ein Glas Wein am Abend als Belohnung, weil es ein harter Tag war. Aber generell so übermäßiger Konsum oder Suchtproblematik oder so haben wir gar nicht, kommt kaum vor. Okay. Das Einzige, was vorkommt, ist, dass wenn Alkohol getrunken wird, dass das dann die kognitive Kontrolle enthemmt. Das heißt, ich kann mich ja untertags gut zusammennehmen und verzichten und weniger von diesem und jenem essen. Aber wenn die dann quasi am Wochenende oder wie auch immer was trinken und dann ist lustig und dann sitzt man beim Heurigen, dann geht das Essen los, weil der Alkohol einfach diese Schwelle
und appetitanregend ist.
Appetitanregend ist und eben wirklich diese Kontrolle hemmt. Also das ist tatsächlich ein Thema. Und dann natürlich auch im Zusammenhang vielleicht mit Menschen, die zusätzlich Depressionen haben oder so, kann Alkohol tatsächlich dann auch so Binge-Episoden auslösen.
Ja, und ich habe das Gefühl, aber da ist keine große Studienlage dahinter, aber dass es eher so langsam zum Frauenthema wird, bis ich so im höheren Alter. Weil mir fällt es auf, wenn wir Leberwerte diskutieren, und ich mir gar nicht denke, dass das ein Thema sein könnte und keine Ahnung, an viralen Sachen abklären oder so. Und dann sagen sie, Meinen Sie, müsste ich meinen Alkoholkonsum reduzieren? Und dann ist mir aufgefallen, okay, jetzt frage ich immer, wie ist es mit dem Alkohol? Und dann bin ich selber überrascht, weil man würde es nicht erwarten. Und da kommen wiederum die Schubladisierung, die Stereotypen. Es ist nicht nur ein Männerthema und absolut. Der besoffene Onkel.
Ja, absolut. Nein. Ja. Und Suchtverlagerungen gibt es auch, weil du das gerade so sagst. Ne? Menschen, die aufhören zum Rauchen. Oder aufhören, zum Alkohol zu trinken. Irgendwo muss dann das Dopamin herkommen oder Entspannung. Und dann gibt es eine Suchtverlagerung.
Wie ist das Thema ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit in der Ernährungspsychologie?
Ja, also es ist tatsächlich, gibt es da eine Häufung. Also die Literatur, die Studien zeigen uns das ganz klar. Aber auch in der Akademie können wir das beobachten. Bei ADHS, bei den Patientinnen ist es oft, oder bei den Menschen mit ADHS ist es oft so, dass das Essen dann schlussendlich als Entspannungs- oder Belohnungsinstrument verwendet wird. Also so viel tun, so viel machen, so viel leisten, im Flow irgendwie untergehen und dann erschöpft sein und K.O. sein und dann kommen so Binge- oder Essanfälle. Beziehungsweise durch die ADHS-Symptomatik auf der anderen Seite wieder wenig Struktur, wenig Planung, so Chaos im Alltag, dann vergisst man auf Essen, hat keine Zeit zum Essen und dann kommt Heißhunger. Jetzt nicht Essen im Sinne von, ich bewältige meine Emotionen, das wäre so emotionales Essen, und Heißhunger ist wirklich, wenn der Körper sagt, ey, mir geht jetzt, jetzt falle ich um, ich brauche da jetzt echt Nährstoffe und Energie, weil sonst geht es nicht mehr. Und das kommt dann auch häufiger.
Ganz anderes Thema. Wir haben bemerkt, mein Mann und ich, quasi Kinder haben von sich aus ein intuitives Essverhalten. Und man merkt,
wirklich? Habt ihr das beobachtet? Cool.
Die sind ganz unterschiedlich. Ja. Während der eine quasi nichts essen will, ist der andere viel mehr oder haben unterschiedliche Präferenzen und so weiter. Und auch beobachten, also zumindest unsere Kinder essen extrem gern Gemüse, Gurken und Paprika und Tomaten und Karotten und so und knabbern sehr gern an dieser Rohkost. Und mein Sohn ist ja nur ein paar Monate alt, aber also nicht einmal ein Jahr, aber Schokolade ist, ganz, ganz grauslich angekommen. Ja, aha, das war interessant. Aber ich finde, ab dem Kindergartenalter oder so wird das langsam abtrainiert, weil dann heißt es, na, du musst es noch was essen und dann kommt dieses Belohnen, na, iss einmal und dann gibt es die Nachspeise und so weiter. Wie können wir unseren Kindern das intuitive Essverhalten beibehalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich zeigt auch die Literatur, dass das Vorleben im Elternhaus einer der größten Einflussfaktoren ist. Und da vor allem das der Mütter. Also wenn die, jetzt bei Mädchen zum Beispiel, wenn Kinder sehen zu Hause, dass die Mutter ständig aufs Gewicht schaut, ständig auf die Ernährung schaut, oder der Vater von der Mutter gezügelt wird, weil er aufs Gewicht schauen muss oder Diabetes hat oder so. Ja, wenn daheim einfach solche Ernährungsregeln oder Essregeln gelten, dann wirkt sich das negativ aus. Und wir sehen, wenn die Eltern einen entspannten Zugang haben, einen lockeren Zugang haben und das selber auch vorleben, diese Natürlichkeit im Essen, dann spiegelt sich das auf die Kinder. Und das bleibt dann auch. Natürlich, dann kommen die Einflüsse, ja, und dann gleicht das Verhalten dann oft eher mehr dem der Peers vielleicht, vor allem, wenn sie älter werden. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das, wo ich sage, wo habe ich denn Einfluss, ja, wo kann ich denn was steuern, und das ist zu Hause. Und wenn die Kindergartenpädagogin sagt, jetzt du musst jetzt das aufessen oder du darfst nichts von dem, ja, dann, wenn das Kind damit kommt, dann kann ich das vielleicht erklären und diskutieren. Und ansonsten in der Familie kann ich es abgrenzen.
Ja, man kann viel mehr in der Familie machen. Und ich muss sagen, also ein Lob an allen Kindergartenpädagoginnen. Ich glaube, das kommt wenig aus dem Bereich vor, sondern viel in den Familien.
Ja,
also,
ich glaube auch, ja.
Aber natürlich auch das Thema gesunde Ernährung ist dann in der Schule weiter. Und da wird wirklich so gemaßregelt. Ja, Schnitzel ist ungesund. Aber die Chicken Nuggets dann im Schulrestaurant ist dann wiederum super.
Ich glaube, da müssen wir auch noch viel, viel tun. Also was das Essen dort betrifft. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja,
das ist was ganz anderes. Aber Ich glaube, das Vorleben ist wichtig. Und es beginnt ja in Wahrheit auch schon vor der Geburt. Mhm. Also das, was in der Schwangerschaft passiert, was die Mama isst. Mhm. Das sehen wir ja auch, dass die Kinder, das, was die Eltern in der oder die Mutter halt in der Schwangerschaft gegessen hat, dass sie das dann noch eher annehmen. Mhm. Und wenn ich die Vielfalt am Esstisch präsentiere, dann sind die Kinder das gewohnt und greifen da eher zu. Und das Spannende für mein zweites Buch habe ich da jetzt ein bisschen mehr recherchiert, auch in die Richtung. Und ich fand es auch spannend, weil es gibt ja diesen Gewöhnungseffekt, also Habituierung quasi. Wenn ich dem Kind öfters ein Lebensmittel präsentiere, dann nimmt es das irgendwann an. Mhm. Ja? Also ich sage jetzt nicht in allen Fällen.
Eine Freundin sagt 16 Mal. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wirklich?
Tatsächlich, ja. Und das Spannende ist, also wenn ich habe keine Kinder, ja, aber wenn ich Mama bin, dann gebe ich meinem Kind einmal eine Tomate, das zweite Mal eine Tomate.
Dann sage ich, er mag
und dann
keine Tomaten.
Mag er nicht. Mhm. Aber ich sitze doch nicht 16 Mal da und gebe meinem Kind Tomaten. Aber das braucht es. Also da brauchen die Eltern, also das muss man auch wissen. Also ich hätte das nicht gewusst, ja, und ich beschäftige mich ganz viel damit. Aber das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, da dran zu bleiben. Das ist natürlich auch mühselig. Mhm. Also will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, ja. Aber ich glaube, immer wieder was präsentieren, immer wieder zeigen und auch kommentieren. Ja, manchmal sage ich, ja, also wenn Mütter bei mir sind zum Beispiel, die sagen dann, ja, aber wenn ich am Abend keinen Hunger habe, dann kann ich am Abend mit den Kindern nicht essen. Mhm. Dann sage ich, ja, und so what? Mhm. Dann kann ich das kommentieren. Dann kann ich sagen, Mama isst heute nichts, weil Mama hat keinen Hunger. Bauch fühlt sich so gut an oder voll oder wie auch immer. Und Mama braucht jetzt nichts. Und die Kinder können davon lernen. Und morgen isst du sowieso wieder mit, ja? Oder übermorgen oder wie auch immer. Und das ist auch okay, weil ihr macht es ja als Familie. Das ist auch so eine Krux. Ich mache als Familie hoffentlich, oder könnte ich noch mehr machen zusammen als Familie, als nur Essen. Und viele haben ja nur das Essen gemeinsam, und aber keine.
Ja, ja.
Und wenn man dann fragt, ja und dann? Ja, dann, keine Ahnung, dann sitzt man vom Fernseher oder so. Verstehe ich auch, ja. Ich bin auch müde am Abend und
so. Aber es kommt in den besten Häusern vor. Also ich habe gelesen, dass Sigmund Freud hatte dieses strenge Ritual, dass die ganze Familie sich beim Essen um 6 Uhr in der Berggasse treffen muss.
Super.
Der Patriarch und alle müssen anwesend sein und so. Also es war natürlich, denke ich mal, im letzten Jahrhundert gab es nicht so viele Entertainment-Möglichkeiten und so.
Ja.
Aber das war nach wie vor das Essen. Ich glaube aber, das ist auch was Gutes und das ist auch was etwas
Wichtiges,
was uns mit unserer Zehntausend Jahre alten Geschichte verbindet, wie sich Menschen um das Feuer versammelt haben, um gemeinsam zu sein. Also das gehört schon zelebriert.
Das gehört zelebriert und das ist schön und das ist gut. Macht aber auch nichts, wenn ich jetzt mal mich dazusetze und nichts esse.
Ja.
Ja. Und es ist auch nicht die einzige Familienzeit vielleicht, die man hat.
Absolut, absolut. Ja. Wann kommt dein zweites Buch raus und um was geht's?
Ich habe letzte Woche ich mache eine Fortbildung in Ernährungspsychologie und da sagt eine zu mir, hey, ich habe dein Buch schon vorbestellt und ich so, nee, gibt's nicht. Und sie doch. Und ich, nein, das kann nicht sein, weil das Cover steht noch nicht mal fest. Ja, das würde ich ja wissen, wenn es vorbestellbar ist. Und sie, nee, schau mal. Und zeigt mir das und ich sehe mein Buchcover zum ersten Mal. Es ist wirklich vorbestellbar.
Surprise.
Und ich, was? Aber sie haben das Cover genommen, was ich gerne gewollt hätte. Also eines der Bilder, das ich ihnen als Beispielbilder gegeben habe, ist es geworden. Und ich freue mich sehr, weil es für ein Fachbuch eine ganze Bildseite bekommen hat, das Cover. Und das ist für den Verlag und für Fachbücher generell sehr untypisch. Und der Inhalt ist auch sehr dynamisch und anders als das, was man vielleicht von Fachbüchern bis jetzt so gewohnt ist. Zumindest habe ich mich bemüht, das zu machen. Ja, und dann kann man es im dritten, vierten Quartal kaufen und auch jetzt schon vorbestellen in der Buchhandlung des Vertrauens. Integrative Ernährungspsychologie
heißt das. Und um was geht es da?
Es geht, also das Fachbuch ist gerichtet an Fachkräfte, logischerweise.
Medizinisches Personal.
Medizinisches Personal, Psychologen, Psychotherapeuten, so in die Richtung. Und genau, es geht darum, das Essverhalten in den Vordergrund zu rücken. Es geht um die Therapie des Essverhaltens. Also damit beginnt's mal. Dann definieren wir so gesundes und ungesundes Essverhalten. Es hat einen ganz großen Raum, weil wir immer über Essverhalten und Essstörungen reden oder eigentlich nur über Essstörungen. Und wir normalisieren, so wie ich vorher gesagt habe, bei der 18-Essen-Studie, die wir da gemacht haben, wir normalisieren klinisch relevantes oder klinisch subklinisch gestörtes Essverhalten als
passt eh.
Als passt eh, weil ich meine, du setzt dich auf den Tisch mit lauter Frauen und du wirst 20 Diät-Tipps bekommen. Mhm. Ja, wir ja, es ist gesellschaftlich okay und sogar erwünscht und so weiter. Und das wird unterschätzt. Und da möchte ich rausgehen. Und ich fokussiere mich in dem Buch auf die Therapie des Essverhaltens, unabhängig vom Körpergewicht. Yeah. Das spielt keine Rolle.
Ja.
Also keine große zumindest. Und es gibt auch ein Kapitel, wo so ein paar Mythen aufgegriffen werden zu dem Thema Abnehmen ist quasi wichtig, wenn man dick ist, oder die Gesundheit wird gefördert, wenn man dick ist, wenn man abnimmt dann, oder dicke Menschen sterben früher und so weiter. Mm-hmm, also es gibt viele so Aspekte, super, die ich da beleuchte. Und dann stelle ich einen integrativen Therapieansatz vor, mit konkreten Übungen, Beispielen, Therapieinhalten, die man machen kann und wo sich jeder für seinen Bereich einfach die Dinge raussuchen kann. Und am Ende gibt es dann noch Fallbeispiele, so drei Klientenbeispiele, die ich da beschreibe.
Oh, cool.
Mit Zustimmung
natürlich. Ja, ja, ja. Urspannend. Also da sind wir sehr gespannt.
Ja.
Und bitte tut schon vorbestellen. Was hast du noch für Zukunftsprojekte?
Oh. Ja. Also das Interessante ist, das ist jetzt ein bisschen untypisch für mich, aber ich habe in den letzten Jahren so viel gemacht, dass ich mir gedacht habe, Cornelia, du machst einfach zu viel. Und mein Ziel war tatsächlich zu reduzieren. Aha. Ich habe eins nach dem anderen weggenommen. Aber ja, es gibt, genau, dieses Buch kommt jetzt raus. Da möchten wir dieses zweite Retreat, was zum ersten Mal heuer stattfindet, das soll es, das möchte ich vorantreiben. Ich würde gern mehr dieser Retreats machen, weil es mir irrsinnig viel Spaß macht. Die Achtsam Essen Akademie, das ist ein Projekt, das auch in der Zukunft noch größer und werden soll und wachsen soll. Also ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich habe, ja, und möchte die ausbauen. Und dann gibt es doch noch so Podcast-Ideen mit einer Kollegin zusammen zum Beispiel, oder ein Retreat mit einer Kollegin zusammen. Ja.
Da muss ich aber jetzt zurück zu Podcast-Struktur, weil ich frage auch immer das Thema Work-Life-Balance, weil du hast es angesprochen, du denkst, okay, ich muss weniger machen und man hört dir raus, dass dir deine Freude, deine Arbeit irrsinnig viel Freude macht.
Ja.
Aber wie ist das Thema Work-Life-Balance? Ist es überhaupt ein Thema für eine Psychologin oder?
Du hast vorher über Psychiaterinnen geredet, gell, und wie sie so agieren, und tatsächlich, also viele Psychologen, viele in dem Psy-Bereich haben tatsächlich so ein Helfersyndrom-Ding, wo wir einfach ganz viel machen, damit die anderen ganz viel davon haben und ganz viel anbieten für andere. Und ja, also ich habe das jetzt nicht so stark ausgeprägt, glaube ich, wie es sein könnte. Ich mache aber die Sachen einfach irrsinnig gern, weil ich es liebe, weil es mir irrsinnig Spaß macht und weil ich merke, was es mit den Menschen macht. Ja. Und wenn da eine Frau steht, die sagt, Cornelia, keine Ahnung, ich bin Mitte 50 und das ist das erste Mal, dass ich mein Weihnachtsessen mit der Familie genießen konnte, dann, also das ist einfach schön. Ja, und das ist, genau. Aber ja, ich habe in den letzten Jahren viel zu viel gearbeitet, weil ich war angestellt in einem arbeitsmedizinischen Zentrum Vollzeit. Und habe dann meine Selbstständigkeit dann nebenbei noch gemacht. Das heißt, und dann habe ich auch noch Fortbildungen gemacht und so weiter. Also ich habe wirklich viel zu viel gemacht. Und mir ist in den letzten Jahren für mich einfach bewusst geworden, es muss weniger werden. Weil es tut mir gut und es macht mir Spaß. Aber es gibt ja noch andere Lebensbereiche. Also Freunde, Partnerschaft, Familie. Und das habe ich halt wirklich lange Zeit auf die Bank geschoben. Corona hat geholfen natürlich, ja, da konnte man ja rund um die Uhr
arbeiten
und niemanden treffen, und das war okay. Hat mich auch sehr gefreut.
War erwünscht.
Es war erwünscht und mich hat mir sehr in die Hände gespielt. Ich fand es super. Ja, genau. Und deswegen habe ich da zurückgeschraubt, ja, was wichtig ist. Und das, was mir auch wichtig ist, ist authentisch zu sein. Und das ist ein Nummer eins Punkt, den ich mit meinen Leuten bespreche in der Akademie. Zeit für dich. Weil das irgendwo kommt, muss das wieder reinkommen. Ja? Und das ist bei den einen Essen, bei den anderen ist es was anderes. Ja? Und dann erschöpft aufs Sofa sinken und sich dann einen Film reinzuknallen und dann schlafen zu gehen und dann wieder aufstehen und arbeiten. Das ist es jetzt auch nicht.
Ja.
Oder muss es nicht sein?
Ja, genau. Es wäre schön, wenn man andere Aspekte auch entdeckt und so weiter.
Genau.
Ja, zum Thema Netflix and Chill und so weiter, Essen als Zeit für sich. Wie erreichst du ältere Menschen mit der Ernährungspsychologie? Weil da ist es auch sehr viel Trauma von der Nachkriegszeit. Mhm. Du musst essen, sonst ist das Wetter schier, du musst aufessen und so weiter. Dann, wir hatten nichts zu essen und jetzt auf einmal in Hülle und Fülle. Das ist ein bisschen anders als mit Generation Z, das jetzt den besten Lokal schon in jeder Stadt ausprobiert hat.
Ja. Also ich glaube, die größte Population, die ich so betreue, ich glaube, sag mal Babyboomer dazu, das sind so 50 plus. So in die Richtung. Und na, ganz so schlimm sind die einen sind so Mitte 30 und die anderen sind dann so 50 aufwärts. Also das würde ich sagen, sind so die zwei Kategorien, die da sind. Ältere Menschen tatsächlich hatte ich kann ich an einer Hand abzählen. Also ich habe ein paar Damen gehabt, die so um die 70 waren oder 80, was ich ziemlich cool fand, dass die gekommen sind, ja. Also es ist richtig, richtig lässig. Aber ansonsten, glaube ich, docken die viel mehr bei Ärzten an als bei Psychologen, weil das ja auch so eine Generation ist. Also ich bin dann immer verwundert, wenn sich jemand meldet mit 70 bei mir und sagt, er muss zur Psychologin gehen, wo ich mir denke, wow, also wie kommst du auf die Idee? Weil für die meisten ist das ja ein Tabuthema und dann ist man ja geisteskrank und das geht gar nicht. Und deshalb docken die, glaube ich, eher bei Medizinern an oder vielleicht auch in der Ernährungstherapie, das weiß ich jetzt nicht. Aber
umso wichtiger wäre es, dass man das auch also für Ärztinnen und Ärzte kommuniziert und weiß, okay, ältere Patienten haben ein Risiko für Essstörungen, genauso wie jüngere und Mangelernährung und so weiter. Ja. Also da ist es sehr gut, einmal in die Richtung zu schicken.
Ja, absolut, ja. Kennst du das, das darf man jetzt nicht sagen, oder es gibt manche Patienten, die sind so im Herz. Also die sieht man und am liebsten würde man die so umarmen. Ja, genau. Und da habe ich mal eine Dame bei mir gehabt und sie war auch so um die 70 und pumperl gesund. Die war einfach gesund, die war modern, die ist da losgefahren auf Tanzevents alleine und auf Retreats und dort und da. Also hat alles Mögliche ausprobiert, hat sich da überall reingesetzt und hat unter ihrem Körper gelitten, weil ihr Körper nicht so schlank ist, wie er es mit 30 war oder so. Und ich habe mir gedacht, Mann, echt. Weil wenn dich das ganze Leben die Diäten begleiten oder ein bestimmtes Körperbild, dann bist du 70 und du hast nichts. Nichts.
Ja.
Und dann leidest du unter deinem Körperbild und ich denke mir, wow, das ist krass.
Ja, es ist sehr unfair und ich glaube, da braucht man nicht viel Empathie. Also natürlich braucht man Empathie in allen Ebenen, aber auch sehr viel Solidarität. Weil das Thema Adipositas, Essstörungen, Ernährungsverhalten kommen oft so wie Bälle in ein Bällebad aneinander. Und wichtig ist zu sagen, man kann nicht alles in den Bällebad reinschmeißen. Man muss differenzieren und jeden einzelnen Ball betrachten und sagen, okay, kann ich da medizinisch was verbessern? Muss ich medizinisch was tun oder nicht? Ja. Sind meine Themen woanders? Mhm. Aber diese nach dem Motto, if you're in the rat race, you're still a rat, wer ist am dünnsten und so weiter, das ist einfach eine Form der kulturellen Unterdrückung, traue ich mich jetzt als Nicht-Kulturexpertin zu sagen.
Es wird durchgehen. Ja.
Und was glaubst du, wird sich ändern in den nächsten 5 Jahren? Wenn wir uns wieder treffen, hoffentlich bei schönem Wetter.
Ja, das wäre super. Also meine Hoffnung ist, dass wir noch viel sensibilisierter sind. Und ich habe einen Bekannten, der studiert an der Uni gerade Medizin und wir haben über das Thema geredet und er hat dann gesagt, nein, bei uns ist das nicht so. Unsere Professorin achtet da total drauf, dass wir nicht stigmatisieren und dass wir da sensibilisiert sind. Und ich habe mir gedacht, yes. Und wenn ich jetzt 5 Jahre vorspule und mir vorstelle, dass verschiedene Fachkräfte, also Mediziner, Ernährungstherapeutinnen, Psychologen, weil in der Psychologie ist das Essverhalten, also meines Wissensstands, als ich da war und so weiter, null Thema, außer halt wieder so Motivation und Stressmanagement. Aber null Thema. Und ich hoffe echt, dass wenn wir zunehmend sensibilisiert werden und das auch in die Ausbildungen immer mehr reinkommt und mehr Awareness, mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann glaube ich wirklich dran, dass wir irgendwo an einem Punkt ankommen können, wo wir Menschen bewertungsfrei gegenüberstehen und das Abnehmen nicht immer das Wichtigste ist. Und dass dicke Menschen auch respektiert und akzeptiert werden können für das, was sie für die Person, die sie sehen, ja,
genau.
Und dass wir Essverhalten unabhängig vom Körpergewicht sehen. Ja. Weil wir glauben ja oft, dicke Menschen essen gesund, schlanke Menschen machen es irgendwie richtig. Aber da gibt es so eins, wie du gesagt hast, das ist eine Durchmischung, ja. Und der Körper sagt gar nichts. Ja. Also Blickdiagnosen bitte. Also sind dann in 5 Jahren gibt es dann nicht mehr.
Und Optimist Cornelia Fichtel.
Ja. Pass
nein,
auf.
Aber ich
schließe mich dem an. Pass auf. In 5 Jahren wachsen Mädchen auf, die geboren werden und beschäftigen sich gar nicht mehr damit, wie Körper voll richtig ist und perfekt ist, sondern die haben was ganz anderes im Kopf. Die denken an Reisen und ihre Ziele und was sie schaffen werden und sind überzeugt, dass sie Dinge schaffen.
Und sie zelebrieren ihr Körper für was es kann.
Ja,
sie zelebrieren ihren Körper. Ob es singen ist, ein Instrument, malen, turnen, Ratschlagen.
Ja, voll. Ja. Und ja, voll.
Nicht, wie man den Bauch einziehen kann vielleicht.
Genau, voll. Und die Burschen sehen das auch so, wobei viele Burschen sehen das sowieso. Ich bin schon oft gefragt worden von einem, also früher, also so in meiner Jugendzeit waren oft Burschen, die gesagt haben, ihnen, sie nervt das so. Ja. Die haben dann irgendwie gesagt, boah, es ist so toll, bist die Erste, die gescheit isst. So, weil die gewohnt waren irgendwie, dass die Mädels dann ihren Salat mit Buttenstreifen bestellen. Also viele sind da eh. Aber ja, und Burschen sind dann auch so, dass sie sagen, dass sie nicht diese Stereotype verbreiten, sondern sehr feministisch sind. Ja.
Auf dieser Welt freuen wir uns sehr.
Ja, deine Jungs sind ja schon auf der Welt, schon?
Ja. Mein Sohn, also der. We will see. Aber ja, also diese Zukunftsvorstellung, da kann ich mich nur mit ins Boot reinsetzen.
Sehr gut.
Und es wär so wichtig, genau das zu kommunizieren und unsere Kinder so zu erziehen, dass sie jetzt keinen Druck und Bewertung vom Essen haben. Ich glaube, die einzige Bewertung, die man nach wie vor auch in 5 Jahren machen kann, ist, ob jemand ein Trottel ist oder nicht. Aber nicht, ob er zu viel Schokolade isst oder nicht.
Ja, genau.
Mal, liebe Cornelia, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst in der Natur, in der im Natur, Innenhof.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr und ich fühle mich sehr gehonored.
Und euch danken wir vielmals fürs Zuhören. Like, shared, kommentiert, abonniert. Seid auch nächstes Mal dabei. Danke fürs Zuhören. Und bis dahin von uns schöne Grüße.
Ciao.